Vis-à-vis.
Die Figur der Lektorin Gabriele Kornopke in ihrer fiktiven Autobiografie hängt an ihre kritischen Zeilen öfter mal ein "Wie geht's dir heute?" an. Ich beginne lieber damit. Wie geht es Ihnen derzeit?
Wollen Sie eine Smalltalk-Antwort oder die ehrliche?
Eher die ehrliche.
Na, es geht mir alles andere als gut. Ich habe halt bedingt durch meinen Impfschaden immer wieder so, das ist wie wenn man Malaria hat, so stelle ich es mir jedenfalls vor. Also, dass man so Schübe bekommt und es gibt Phasen, in denen geht es mir gut und jetzt habe ich gerade eine Phase, in der geht es mir dann so gar nicht gut. Und dann hat man wieder so lauter neurologische, kardiologische Probleme und das ist nicht schön.
Wer es noch nie gehört hat, Christine Preong leidet an Long-Covid und Post-Vac.
Darf ich gleich einhaken?
Ja.
Ich leide unter Post-Vac. Das mit dem Long-Covid oder Post-Vac war sozusagen der Stand, da habe ich das Buch geschrieben. Da wusste ich noch nicht genau, was ist. Das, was ich habe, das weiß ich mittlerweile ganz eindeutig, ist ein Impfschaden.
Es wurde ein Impfschaden anerkannt.
Ja.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem deutschen Gesundheitswesen in dieser Hinsicht? Sie haben ja genug Ärzte gesehen in den vergangenen Monaten.
In den vergangenen Monaten, nicht mehr in den vergangenen Jahren, weil ich habe es aufgegeben. Ich habe keine Lust mehr, bei Ärzten zu sitzen. Es ist bis jetzt nie was rausgekommen dabei. Ich habe eine Odyssee hinter mir. Ich bin am Anfang von Pontius zu Pilatus gerannt und habe alles Mögliche abchecken lassen. Ganz oft kam dabei nur raus, ja, sie haben doch gar nichts. Wenn man nicht nach bestimmten Blutwerten oder nach bestimmten Dingen guckt, dann findet man auch nichts, wenn man nur das Herkömmliche abfragt und checkt. Und man müsste für diese Dinge, was den Impfschaden angeht, müsste man anders gucken. Da muss man nach Autoantikörpern gucken, man muss nach bestimmten Blutwerten gucken, nach denen sonst nicht geguckt wird üblicherweise. Und eigentlich ist das eine Sache des Immunsystems. Man müsste wirklich auf einer ganz anderen Basis schauen, viel, viel tiefer.
In den RKI-Leaks kann man inzwischen lesen, dass zuständige Stellen früh wussten, dass die Corona-Impfung keinen Fremdschutz bietet und auch, dass es schnell reichlich Meldungen über Nebenwirkungen gab. Beides galt lange als typische Schwurbelei und bestimmt irgendwie rechts. Schwurbelalarm, schreibt die fiktive Lektorin immer wieder an den Rand der fiktiven Autobiografie. Wer heute immer noch darauf hinweist, gilt zumindest als nachtragend und soll am besten endlich Ruhe geben. Warum reden Sie trotzdem drüber?
Weil darüber geredet werden muss. Man überlegt sich das am Anfang natürlich tatsächlich sehr genau, ob man darüber redet und wenn, wie, weil ja auch bestimmte Begrifflichkeiten sofort etwas triggern bei den Leuten und man dann tatsächlich automatisch in irgendeiner Ecke landet. Ich habe das am Anfang sehr abgewogen. Ich habe meine Worte auf die Goldwaage gelegt. Das mache ich gar nicht mehr so sehr, weil es sowieso nichts hilft. Also man landet auch mit bestimmten Themen sowieso in der Ecke. Da braucht man bestimmte Begriffe noch gar nicht genannt zu haben. Allein die Kritik an bestimmten Dingen führt dazu, dass man als, was auch immer, Schwobler, rechts gebrandmarkt wird und damit die Diskussion beendet ist. Damit muss man sich ja auch mit dem Thema dann nicht auseinandersetzen.
Sie sind gewarnt worden, kann ich mir vorstellen, das lieber sein zu lassen, oder?
Aber natürlich. Und ich, sagen wir mal so, da ist auch was dran. Also man sollte das vielleicht, wenn man Angst um seinen Job hat, Angst davor, dass bestimmte Konsequenzen nicht daraus erwachsen, dann sollte man es besser lassen. Aber das hat jetzt auch, glaube ich, nichts mit Märtyrertum zu tun. Es blieb mir wirklich nichts anderes mehr übrig. Ich hielt das nicht mehr anders aus, als das zu thematisieren und anzusprechen. Auch weil diese Sache ein Politikum ist. Das ist ja kein rein persönliches Schicksal, was ich habe, sondern das ist eine politische Dimension. Und ich denke, dass ich mit der Position, die ich habe, dass ich jemand bin, der in der Öffentlichkeit steht, habe ich die Möglichkeit, dieser Sache eine Stimme zu geben. Und das wollte ich nicht ungenutzt lassen.
Wie können Sie mit all den gesundheitlichen Einschränkungen überhaupt arbeiten, seit Sie nach den Lockdowns überhaupt wieder arbeiten können?
Deutlich weniger, deutlich schlechter. Ich habe um die Hälfte reduziert meine Auftritte. Fernsehen ist sowieso jetzt passé. Findet nichts mehr statt, kommt auch keine Anfrage mehr. Das ist also tatsächlich schwieriger geworden, es ist aber nicht unmöglich geworden. Und ich habe auch das Gefühl, es kommen auch Leute gerade deswegen, weil ich das öffentlich gemacht habe. Also das ist immer eine Sache, etwas geht und etwas anderes kommt.
Viele werden Sie ja als Birte Schneider aus der Heute-Show im ZDF kennen. Sie gar für Birte Schneider halten, kann ich mir hin und wieder vorstellen. Dort sind Sie schon länger nicht mehr zu sehen, überhaupt nicht mehr im Fernsehen. Auch das hat mit Corona zu tun?
Das hat etwas mit der Art zu tun, mit der in den Medien mit dem Thema umgegangen wurde. Und dazu zähle ich auch die Heute-Show. Denn die Heute-Show hat sich auch an etwas beteiligt, was medial eigentlich ja so Konsens war, dass man eben die Linie, die die Regierung vertreten hat, auch vertritt. Und das ist etwas, was ich nicht mehr mittragen konnte. Ich denke, dass das nicht die Aufgabe von Satire ist, die Regierungslinie zu unterstützen, sondern eigentlich genau das Gegenteil zu machen. So begreife ich meinen Job jedenfalls. Die Heute-Show wie auch andere Satire-Sendungen, also Satire, hat eigentlich einen anderen Auftrag. Und sie hat als prominente Sendung im Fernsehen, ist sie ein Verstärker von Meinung. Das ist gar nicht so wenig, dass man sagt, Mensch, ist doch nur eine Sendung, in der das noch stattfindet. Nein, es ist eine Sendung, die Meinung macht und auf die Leute hören, die Leute sich angucken, die wichtig ist. Und deshalb ist es für mich etwas gewesen, was ein großes Gewicht hatte und was ich nicht mehr mitmachen wollte.
Vis-à-vis im Gespräch mit Christine Préant, Kabarettistin und Buchautorin, derzeit mit Abwesenheitsnotiz im Buchhandel und auf der Bühne mit Abschiedstour. Der Abschied allerdings ist ein Scherz, wenn ich die Ankündigung recht verstehe.
War als Scherz konzipiert. Ich hoffe doch mal, dass es dabei bleibt, dass es nur ein Scherz ist. Hat natürlich eine etwas makabere Note bekommen, dadurch, dass ich jetzt tatsächlich so viele Abschiede hatte. Also einmal diese Krankheit, die dazu führt, dass ich eben deutlich weniger machen kann auf der Bühne. Und dann eben auch der Abschied aus dem Fernsehen. Und das sind natürlich lauter so Sachen. Und die Abschiede, die gesamtgesellschaftlich passiert sind. Dass wir uns auch von bestimmten Dingen verabschieden, laufend. Und das sind Sachen, die natürlich dem Titel Abschiedstour nochmal so einen Beigeschmack geben. Aber das Ganze ist als Witz gedacht. Ich habe das persiflieren wollen, dass viele Künstler ihre letzte Tour machen, sozusagen damit Werbung machen, damit ganz viele Leute nochmal kommen und dann kurze Zeit später mit dem Comeback wieder da sind und nochmal viel Geld machen.
Sie machen dann also wahrscheinlich auch gleich die Comeback-Tour dazu.
Selbstverständlich heißt mein nächstes Programm Comeback.
Von der Heute-Show haben Sie sich also verabschiedet. Und das auch begründet. Wo steht die Satire heute in Deutschland? Sie haben es ja erwähnt. Reibt sie sich noch an den Mächtigen? Böhmermann nur, um mal zwei zentrale Gegensätze anzuführen. Stellt zum Beispiel noch wer in Frage, dass Pharmakonzerne garantiert ausschließlich das Wohl der Menschen im Sinn haben und ganz sicher nicht den Profit, so wie es gute Politiker nie nach schierer Macht gelüstet? Werden diese Fragen noch gestellt?
Die werden noch gestellt, zum Glück. Man darf jetzt nicht Satire mit Fernsehsatire verwechseln. Fernsehsatire ist, würde ich sagen, im Großen und Ganzen Fernsehen. Satire ist das, was eben auch auf Bühnen stattfindet und dort vor allem. Das heißt, wenn man noch Satire sehen möchte, wenn man Kabarett sehen möchte, so wie es eigentlich gemeint ist, dann muss man, glaube ich, sich was angucken, was auf der Bühne stattfindet. Denn da gibt es durchaus Kollegen und Kolleginnen, die das noch machen.
War die Lage mal besser, als Sie noch beim Fernsehen waren? Oder war das auch schon eher Kompromiss und eben Fernsehen?
Ich denke, dass Fernsehen immer Kompromiss ist und auch schon immer gewesen ist. Aber es wurde ein schmerzhafter Kompromiss ab Corona. Und dann ist die Frage, ist man noch kompromissbereit oder sagt man, jetzt reicht es?
In Ihrer Jobbeschreibung als Kabarettistin dürfte irgendwas von Humor und Witz stehen. Wie kriegen Sie das hin? Humor, Witz, noch immer?
Na, gerade drum. Wenn man die Dinge dialektisch begreift, ist ja eigentlich immer beides in allem vorhanden. Das heißt, in dem, was tragisch ist, ist auch das Komische, wenn es gut ist, enthalten. Und ich sehe vor allem in den Dingen, wenn es besonders schlimm läuft, sehe ich auch besonders viel komisches Potenzial. Das ist nun mal so. Diese Quelle versiegt nicht. Das heißt, ich habe immer irgendwo Anlass, noch das Komische zu sehen und mit Humor darauf reagieren. Humor ist für mich die einzige Methode, noch mit dem umzugehen, was momentan ist. Und Humor ist, glaube ich, auch das Einzige, wovor diejenigen, die daraus Profit schlagen, wie die Verhältnisse sind, wovor sie Angst haben. Wenn man sie lächerlich macht, wenn man ihnen die Hosen runterzieht. Und das, so begreife ich das nach wie vor, was ich mache, und habe da auch immer noch großes Vergnügen dran, auch wenn das jetzt vielleicht alles furchtbar depressiv klingt, was ich sage. Aber das sind nur die Verhältnisse, was man künstlerisch draus macht. Das kann sehr leicht, das kann sehr humorvoll, sehr unterhaltsam sein und das muss gar nicht schwer sein. Also ich hoffe nach wie vor, dass mir das immer noch gelingt auf der Bühne, dass das leicht und unterhaltsam ist bei aller Schwere der Themen.
Im Buch ja eindeutig auch, mir ist hängen geblieben, das Telefonat mit der Lektorin, was quasi in der Trennung endet. Ich habe herzhaft gelacht, aber es bleibt einem schon ein bisschen im Hals stecken, diese Härte, die da letzten Endes rauskommt, die zur Trennung führt, weil die Lektorin möchte nicht hören, was ihre Autorin ihr da sagen möchte.
Ich habe da Spaß dran. Ich habe Spaß daran, Dinge aufeinander knallen zu lassen. Und hier knallen halt zwei Leute, zwei Sichtweisen aufeinander, die vielleicht so ein bisschen symptomatisch stellvertretend für das waren, was in den letzten Jahren gewesen ist und was sich so fortsetzt, wo man steht in der Frage Corona, Pandemie-Management, wo man steht in der Frage Ukraine-Krieg. Und da wollte ich einfach zwei Sichtweisen aufeinander prallen lassen und die miteinander verhandeln lassen, was viele verhandelt haben in den letzten Jahren. Nicht um jemanden an den Pranger zu stellen, sondern um das zu zeigen und auch so ein bisschen natürlich zu zeigen, guck mal, so ist es übrigens den Leuten gegangen, die ausgegrenzt wurden in den letzten Jahren, um dem auch eine Stimme zu geben. Und aber um weiterhin auch zu sagen, wir müssen miteinander reden.
Genau über diese Gräben in der Gesellschaft wird ja durchaus viel geredet. Jede Seite wirft allen anderen immer vor, sie würden spalten, wahlweise Corona, Ukraine, Klima. Müssten wir zumindest erstmal die Corona-Politik wenigstens analysieren, gerne auch aufarbeiten genannt, um eventuell zu lernen, dass abweichende Meinungen in einer lebendigen Demokratie der normale Zustand wären und nichts, was bekämpft werden muss durch Faktenchecker oder gleich Geheimdienste?
Ja, klar. Aber da reden wir über eine richtige Aufarbeitung. Also das dürfte nicht etwas sein, was nur Kosmetik ist. Deshalb bin ich da auch immer etwas skeptisch, wenn ich höre, da muss ein Untersuchungsausschuss stattfinden. Ja, der muss sein, auf jeden Fall. Aber das alleine wird es nicht bringen. Da bin ich auch ein bisschen Stuttgart 21 geschädigt. Ich weiß, was da der Untersuchungsausschuss nicht gebracht hat. Insofern, dass diese Aufarbeitung, die muss tatsächlich gesamtgesellschaftlich stattfinden. Es muss überall geredet werden über diese Dinge, damit uns das nicht wieder passiert. Damit wir mit dem, was alles noch kommt, umgehen können, damit wir vielleicht, ich sage jetzt mal was ganz Blödes und Naives, aus Fehlern lernen können. Aber da darf man sich dann auch nicht scheuen, die ganz großen Themen anzufassen. Und jetzt sage ich was, was wahrscheinlich nachher wieder rausgeschnitten wird, aber dann muss man auch tatsächlich darüber reden, unter welchen Verhältnissen wir leben und auch über dieses ökonomische System. Denn ich denke, dass wenn wir nicht grundlegend darüber reden, welche Verhältnisse uns dazu bringen, dass sowas passiert, dass wir mit Pandemien zu tun haben, mit Kriegen, mit all dem, womit wir jetzt zu tun haben. Wenn wir über den Kapitalismus nicht sprechen, dann brauchen wir auch nicht über Faschismus zu reden. Das hat Horkheimer schon gesagt und das gilt nach wie vor.
Da bin ich vielleicht nicht ganz bei Ihnen. Das liegt vermutlich daran, dass ich 30 Jahre in einem Land gelebt habe, das meinte, das Gegenbild sein zu können zum Kapitalismus. Da bin ich vielleicht nicht ganz dabei.
Ich weiß ganz genau, was Sie meinen, aber Sie reden ja über etwas, über den real existierenden Sozialismus, über das, was ein Modell gewesen ist, von dem, wie es vielleicht hätte sein können. Ich rede davon, dass es Utopien braucht, dass wir über das nochmal reden und nachdenken, was anders sein könnte. Denn ich denke, so wie es jetzt läuft, also der Kapitalismus bringt uns ganz viel Unglück, ganz viel Kriege, ganz viel Krise. Dem steckt die Krise drinnen. Das kriegt man nicht raus. Wir müssen weiterhin über das andere sprechen und über die Möglichkeit. Wir müssen es uns zumindest vorstellen, weil wenn wir es uns nicht vorstellen können oder vorstellen wollen, dann bleiben wir bei dem, was ist und das ist nicht gut.
Und selbst wenn wir uns nicht prinzipiell einig sind, ist es ja gut, dass wir weiter miteinander sprechen.
Ganz genau.
Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Ich danke auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.